Ja, servus und herzlich willkommen zu Omnifaces, dem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Lifestyle und Sport. Ich bin euer Host Philipp und ich freue mich schon sehr auf eine interessante Unterhaltung mit meinem heutigen Gast. Wir holen alle zwei Wochen spannende Menschen zu uns ans Mikrofon und sprechen mit ihnen über drei Ereignisse, die ihr Leben verändert haben. Dabei geht es um Entscheidungen, die für ihren Lebensweg prägend waren, einschneidende Wendepunkte, die sie noch heute begleiten, oder einmalige Chancen, die das Leben des Gastes völlig auf den Kopf gestellt haben. Während des Gesprächs geben wir euch lehrreiche Einblicke hinter die Lebenskulissen des Gastes, damit ihr wichtige Learnings und Erfahrungen für euch mitnehmen könnt. Und ich würde sagen, legen wir los, denn heute gibt es wieder richtig viel zu erzählen. Mir gegenüber sitzt Unternehmensgründer Patrick Brinen-Lucius. Patrick ist einer der vier Gründer der Firma Orderbird und damit hat er eine Startup-Geschichte geschrieben, wie sie im Lehrbuch steht. Mittlerweile ist er nicht mehr operativ für Orderbird tätig, denn es hat ihn wieder zurück in seine Heimat, dem Tegernsee, gezogen. Wieso er diesen Weg eingeschlagen hat und warum die Nähe zu den Bergen für ihn so wichtig ist, das erfahren wir jetzt. Patrick, sehr cool und freut mich wirklich sehr, dass du heute hier bei uns im Studio bist.
Ja, servus und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Damit die Zuhörer dich jetzt direkt auch mal ein bisschen besser kennenlernen, stelle ich doch vorab einmal kurz selber vor, wer du bist, wie alt du bist und was du so machst.
Ja, ich bin der Patrick. Ich bin vor 36 Jahren in Südafrika zur Welt gekommen. Ich bin am Tegernsee aufgewachsen, habe dort Abi gemacht, habe in Innsbruck in Australien studiert und dann über Umwege die Karriere als Unternehmer eingeschlagen. Und jetzt sitze ich vor dir als relativ frisch gebackener Münchner und bin heute Unternehmensberater, Mentor, Beirat, Dozent an der Uni und genieße die Zeit, wieder in Bayern zu sein.
Okay, also wir hören schon, du machst relativ viele Sachen und da wollen wir jetzt auch ein bisschen genauer drauf eingehen. Man muss aber dazu sagen, wir wollen jetzt hier natürlich kein Startup-Tutorial draus machen. Wir wollen auch keine Vorlesung über Vertriebsstrategien mit dir besprechen. Da gibt es ja schon einige Podcasts zu dem Thema. Worum es uns geht, ist eben den Lebensweg von dir zu besprechen und eben herauszufinden, wie du dort hingekommen bist, wo du eben heute stehst. Und da ist Orderbird mit Sicherheit ja ein ziemlich wichtiger oder großer Bestandteil. Deswegen würde ich einmal kurz mit dir das Thema anschneiden und danach auf ein paar weitere Stationen noch eingehen. Ich habe eingangs schon gesagt, die Geschichte hört sich an wie aus dem Lehrbuch. So vier Typen mit einer Idee und einem Laptop unterm Arm gehen 2011 nach Berlin, wollen die Gastrobranche revolutionieren oder auf den Kopf stellen, beziehungsweise genauer gesagt die Kassensysteme der Gastrobranche. Ihr habt kein Geld, ihr wohnt zusammen in einer kleinen Bude, arbeitet, wohnt zusammen, in dem Fall jetzt keine Garage, arbeitet Tag und Nacht. Und genau, daraus ist mittlerweile ein Unternehmen entstanden mit knapp 120 Mitarbeitern oder vielleicht mittlerweile ja schon mehr, über 10.000 zahlenden B2B-Kunden. Erzähl mal aus deiner Sicht, was genau macht Orderbird und war es genau so, wie ich es gerade beschrieben habe?
Ja, du hast es super zusammengefasst. Also was macht Orderbird? Orderbird ist Europas Marktführer für cloudbasierte Kassensysteme, speziell auf dem iPad. Das heißt, wenn ihr heute in München, Berlin, Stuttgart oder Hamburg, Wien, Paris oder sonst wo ein iPad-basiertes Kassensystem sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es unser System ist.
Okay.
Und du hast es super zusammengefasst. Wir waren vier junge Burschen, die sich relativ wenig vorher kannten, wild zusammengewürfelt. Mhm. Bastian hatte die Idee, Jakob hat die Leute zusammengetrieben und wir sind dann alle nach Berlin gekommen, um diese Idee zu verwirklichen. Haben tatsächlich auch zusammen gewohnt, relativ spartanisch. Wir haben uns selber außerordentlich wenig Geld gezahlt in den ersten Tagen, weil wir es schlichtweg nicht hatten. Und mit einer großen Portion grenzenloser Naivität, die ganz, ganz wichtig war, haben wir es Schritt für Schritt geschafft, uns durchzusetzen. Und Heute steht die Firma als eine sehr professionelle AG mit Vorständen und Aufsichtsrat und lauter solchen Dingen da und hilft über 10.000 Gastronomen jeden Tag ihrem Business nachzugehen. Wobei jetzt natürlich in dieser speziellen Zeit, in der Corona-Zeit, nicht so viele Euros über den Ladentisch gehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich schwierige Zeiten derzeit. Das Thema mit der Garage habe ich im Endeffekt eigentlich nur gesagt, man kennt ja die Geschichte von Apple zum Beispiel oder gibt ja wahrscheinlich viele mehr, die genauso angefangen haben. Deswegen, ich finde es super spannend, jemanden wie dich eben heute hier zu haben und es, ja, klingt so blöd wie aus dem Lehrbuch, aber ja, so ist es
nun mal. Ja, du, also die erste Wohnung, in der wir da gewohnt haben, die hatte keine Möbel und auch kein warmes Wasser. Das ist kein Witz.
Ja, okay.
Und es war der Winter 2011 und es hatte mit einer Garage aus heutiger Sicht mehr zu tun als mit einer gemütlichen Wohnung.
Okay. Und du sagst, ihr seid nach Berlin gegangen. Seid ihr alle nach, also war keiner von euch von da oder wie kamt ihr auf Berlin?
Ganz genau. Also für uns war keiner vorher in Berlin. Wir sind alle, haben uns dort getroffen quasi.
Ja.
Wir hatten uns darauf geeinigt, dass Berlin wahrscheinlich der beste Ort ist, um sowas zu machen.
Okay.
Letztendlich sind wir eine Softwarefirma und damals konnte man in Berlin noch zu vertretbaren Preisen Softwareentwickler finden. Heute ist das Ökosystem Berlin da ein bisschen strammer aufgestellt.
Ein anderes geworden. Erklär uns mal kurz, was waren da deine Aufgaben zu Anfang oder am Anfang?
Ich war von Tag 1 für Marketing und Sales verantwortlich, wobei du natürlich am Anfang von so einer Unternehmensgeschichte macht jeder alles und jeder hilft jedem und da gibt es keine Rollenverteilung. Und über die Jahre, ich meine, ich habe das jetzt 10 Jahre lang gemacht, das ist jetzt knapp 10 Jahre her, dass wir da angefangen haben. Irgendwann wirst du professioneller und hast eine speziellere, genauere Aufgabenverteilung und Rollenbeschreibung und der bin ich dann auch nachgekommen als Vorstand für Marketing und Vertrieb.
Okay. Wie kam es dazu, dass du dich dem Thema Vertrieb angenommen hast? Du sagst ja selber über dich, dass du ein Vollblutvertriebler bist. Wie muss man sich das vorstellen? Verkaufst du einfach gerne oder ja, wie kam es dazu?
Eigentlich wollte ich nur Marketing machen und Vertrieb ist bei mir hängen geblieben, weil es kein anderer machen wollte und weil alle gesagt haben, dass ich das doch so gut könne. Und ich habe dabei eigentlich erst festgestellt oder gemerkt, dass mir das liegt. Und ja, es ist auch tatsächlich so, es bereitet mir große Freude, Leute davon, von etwas zu überzeugen, von dem ich selbst auch überzeugt bin.
Okay, also du bist quasi erst zum Vollblutvertriebler geworden.
Genau.
Okay, weil du hast ja ein paar andere Stationen vorher schon durchlaufen, da gehen wir nachher noch ein bisschen genauer drauf ein, das war ja eben eher so in der Marketing-Richtung, aber wie sind die Jungs drauf gekommen, dass du jetzt irgendwie als Vertriebler der Richtige bist? Warst du immer der Bestverkaufendste am örtlichen Flohmarkt oder ist dein eBay Power Seller Account irgendwie durch die Decke gegangen oder wie kam es dazu?
Es kam wahrscheinlich am ehesten dazu, dass mich die Leute beobachtet haben, wie ich über unsere Idee, über unsere Vision gesprochen habe und wie meine Augen angefangen haben zu leuchten. Und ich habe es, glaube ich, früh verstanden, auch andere Leute von dieser Idee zu überzeugen oder die auch zu begeistern. Und ich glaube, das ist einer der zentralen Faktoren, die es in diesem Vertrieb zu beherrschen gilt, dass eben dieser Funke überspringt.
Okay, dann gehen wir mal noch weiter und zwar bist du mittlerweile ja dort ausgestiegen, also arbeitest da nicht mehr, hast deine Anteile, soweit ich das weiß, aber noch behalten. Das heißt, du glaubst offensichtlich auch an das Unternehmen und gehst davon aus, dass es auch weiterhin noch wächst. Da wollen wir aber nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen und bist jetzt mittlerweile, wie du schon gesagt hast, eben als Vertriebsberater tätig, machst Workshops, hältst Vorträge. Jetzt zum Beispiel zum Thema, das Picky habe ich jetzt einfach so rausgepickt, I fucked up, so you don't have to. Also du hast es jetzt oft zu Deutsch gesagt, verkackt, deswegen müssen wir es nicht tun. Ist ja mal relativ drastisch dargestellt, weil ja, kann man wahrscheinlich nicht sagen, dass du es verkackt hast, aber du willst den Leuten eben ja, deine Fehler aufzeigen und ihnen sagen, was du falsch gemacht hast, damit sie es eben nicht machen müssen. Kann man das so sagen?
Ganz genau. Also ich hatte das große, große Glück, wahnsinnig viel ausprobieren zu dürfen in dem Space, der ja noch relativ neu ist, dieses ganze Thema Software as a Service im B2B-Bereich ist jetzt nichts, was es schon irgendwie Jahrhunderte gibt, sondern das ist eine relativ neue Herangehensweise an so ein Businessmodell. Und ich hatte das große Glück, früh bei einer tollen Idee dabei sein zu dürfen und das Unternehmen groß machen zu dürfen. Wir haben über 36 Millionen Euro Risikokapital aufgenommen und das auch verbraten. Und okay. Dabei habe ich eben wahnsinnig viel Fehler machen dürfen, wahnsinnig viel lernen dürfen. Und meine Mission heute als Unternehmensberater oder als Keynote-Speaker oder als Dozent an der Uni ist es, dieses Wissen, das ich sammeln durfte, diese Lernkurve weiterzugeben und hoffentlich anderen Leuten dabei zu helfen, eine schnellere Lernkurve hinzubekommen durch mein Know-how, durch meine Erfahrung, durch meine Fehler, die ich schon gemacht habe, damit sie es nicht machen müssen, weil wäre ja schade, wenn meine Fehler, die gemacht wurden, nochmal gemacht werden.
Okay, also Wissen weitergeben und funktioniert scheinbar.
Ja, es macht mir großen Spaß. Es ist eine Passion, die ich habe. Nicht nur im Business-Umfeld, sondern ich bin zum Beispiel auch Kitesurf-Lehrer und habe irgendwie große Freude, meinen Freunden das Wissen weiterzugeben zum Beispiel.
Ja, okay. Aber jetzt so, um mal ein Key-Learning noch rauszupicken aus deiner Zeit oder von dir als Vertriebsprofi. Was ist besonders wichtig, beziehungsweise was hast du damals vergeigt, wenn man das so sagen darf? Eine Sache, wenn wir eine Sache rauspicken.
Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, den größten Fehler, den ich damals gemacht habe, ist, wir haben zu viel Ja gesagt und zu wenig Nein. Das heißt, die gesunde Portion Naivität, die du brauchst, um zu sagen, ja, wir schaffen das, die ist wichtig, aber auf der anderen Seite darfst du dir auch keine Kunden ins Haus holen, deren Problem du nicht besser lösen kannst als die anderen. Das heißt, also du musst wirklich darauf achten, dass du, wenn du einen Kunden von deiner Lösung überzeugst, dass du auch wirklich weißt, dass du den happy machen kannst. Und wenn du ihn nicht happy machen kannst, dann muss er woanders happy werden. Und ich glaube, das war so eine Lernkurve gerade am Anfang unserer Karriere, die wir machen mussten, weil wir waren so begeistert. Wir sind einfach rausgegangen und wir wollten einfach jeden von unserem System, von unserer Lösung begeistern und beglücken und sind da so ein bisschen über uns selber gestolpert. Aber weißt du, auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man Gas gibt und motiviert ist und sich einfach denkt, ja, wir schaffen das, anstatt nur die Zweifel zu sehen und ich bin mir nicht sicher und so. Also es ist eine Balance, aber das war schon eine meiner Key Learnings. Also nur Kunden reinholen, von denen man überzeugt ist, dass man sie wirklich glücklich machen kann.
Okay, und auf der anderen Seite, wenn du diese Fehler nicht gemacht hättest, könntest du wiederum ja nicht das tun, was du heute tust.
Vielleicht, ja, ganz genau. Also everything happens for a reason.
Okay. Du hattest eine Sache gerade angesprochen, Thema Fokus, also nicht jeden Kunden mitzunehmen und jeden Kunden glücklich zu machen, in Anführungszeichen. Geh da vielleicht mal noch genauer drauf ein. Also du hast gesagt, es ist eben, genau, du kannst es nicht jedem recht machen oder du kannst nicht jeden glücklich machen. Ist es so ein bisschen das Thema Fokus, dass man eben diese Vision nicht verlieren darf, um eben dann auch schnell weiterzukommen?
Genau, also weniger Ja sagen, öfter mal Nein sagen, im Sinne des Fokus wirklich dir genau überlegen, für wen löse ich welches Problem, wie und wie schaffe ich es, in diesem Subsegment des Marktes der allerbeste zu werden, den es gibt und möglichst wenig andere Kunden in anderen Segmenten, sodass du innerhalb dieses Subsegments des Marktes wirklich exzellent bist. Weil das hat einen Effekt, weil du dich dann mit deinem Produkt auf dieses spezielle Segment konzentrierst, mit deinem Service, mit deinem Preis, mit deiner Brand. Und dann kannst du es schaffen, relativ schnell und relativ smart in einem, sagen wir mal, relativ kleinen Segment eine absolut dominierende Kraft zu werden, eine Nummer zu werden, ja. Und ja, aus dieser Position der Stärke heraus schaffst du es dann viel leichter, andere benachbarte Segmente anzugreifen, weil du extrem viel gelernt hast und du hast auch das Vertrauen des Marktes aufgebaut, anstatt frühzeitig breit reinzugehen und zu sagen, ich kann alles. Ja, das ist nämlich wahrscheinlich nicht wahr.
Okay, also nicht alles ein bisschen machen, sondern lieber paar wenige Sachen, aber die dafür richtig.
Perfekt zusammengefasst.
Okay, dann haben wir das schon mal gelernt. Ich habe vorab gesagt, ihr habt Tag und Nacht gearbeitet, 24/7, habt zusammen gewohnt, habt zusammen gelebt, gegessen, gearbeitet. Geht's nur so oder würdest du im Nachhinein sagen, man hätte das vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders lösen können am Anfang?
Wenn ich jetzt zurückschaue, weiß ich, dass das einer unserer Erfolgssäulen war, ohne Frage. Wir waren viermal Single, stimmt nicht, Arthur hatte schon eine Frau und war aber auch in Berlin, während seine Frau noch in Frankfurt war, und wir haben uns 24 Stunden auf dieses Projekt konzentriert, für deutlich länger als 2 Jahre, Tag und Nacht, okay. Montag bis Sonntag, und wir haben zusammen gefrühstückt, Mittagessen, Abendessen, wir haben alles zusammen gemacht und es gab für uns nichts anderes als das. Und das ist natürlich unschlagbar, ja, wenn du mehrere Leute hast. Und dann auch die ersten Leute, die zu uns gekommen sind als Mitarbeiter, die haben wir in diesen Sog, in diesen Bann mit reingezogen. Und das ist natürlich schon ein Erfolgsfaktor. Das könnte ich heute so nicht mehr abbilden.
Okay, aber wenn du es jetzt heute nochmal machen dürftest, würdest du es genauso nochmal machen? Unabhängig davon, ob es jetzt familiär und privat anders zugeht und es so gar nicht mehr gehen würde?
Also wenn du das Rad der Zeit zurückdrehen würdest, ja, okay. Würde ich das auf jeden Fall nochmal so machen, weil es war eine wunderschöne Zeit und es war Goldgräberstimmung und wir hatten Spaß und das war für uns keine Arbeit, das war für uns unser Leben.
Okay. Ja, das klingt mega spannend, wenn du das so erzählst und ich bin ja der Einzige, der dich gerade sieht, deine Augen dabei funkeln, wie du das mir eben beschreibst. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, und zwar haben wir jetzt über Orderbird ja schon eine Weile gesprochen. Wir werden gleich auch nochmal auf das Thema und auf das Kapitel in deinem Leben eben zurückkommen. Aber da gibt es auch noch ein paar andere Stationen in deinem Leben, über die wir jetzt eben sprechen wollen, die dazu geführt haben, wo du eben heute stehst. Und du hast uns, wie jeder unserer Gäste, eben auch 3 Ereignisse mitgebracht, über die wir jetzt mit dir sprechen wollen. Genau, wie ich gerade schon gesagt habe, es geht eben um Erfahrungen, die eben deinen Lebensweg geprägt haben und dich dorthin gebracht haben, wo du heute stehst. Und du hast als erste Geschichte mir folgende mitgebracht, und zwar: Als du 12 Jahre alt warst, wurde der Hof von deiner Familie verkauft. Patrick, erzähl mal, was hat es damit auf sich?
Also ich bin am Tegernsee aufgewachsen, ganz konkret auf einem Hügel, der den gesamten Tegernsee überblickt. Und das war ein wunderschöner Bauernhof, so in L-Form mit einem Bienenhaus und einer Kegelbahn und einem Hausmeisterhaus und einem Wald und einem Weiher und einem eigenen Berggipfel und mit Kühen, Schafen und Pferden auf der Weide und mit Himbeeren und Birnen und Äpfeln und also wirklich so bilderbuchmäßig, wie du es dir vorstellst, so Heidi-Style. Ja.
Wie man sich's vorstellt.
Ja. Ist brutal. Also das kann man sich, es ist wirklich so wie man das zeichnen würde.
Ja.
Wenn man einen völlig übertriebenen amerikanischen Film über die bayerische Kultur machen würde. Ich bin dort oben aufgewachsen, ich bin zur Grundschule gegangen und dann gab es einen Erbstreit. Und dieser Hof musste relativ zügig dann verkauft werden. Meine Mutter wollte den Hof unbedingt halten, 2 andere Familienmitglieder wollten lieber das Geld, kannst du dir vorstellen, so eine Immobilie am Tegernsee mit sehr viel Grund und so.
Ja.
Das ist irgendwie ein großer Batzen. Und dann habe ich ehrlich gesagt innerhalb von kürzester Zeit alles verloren, was ich hatte, so als 12-jähriger Bube. Ja. Also ich bin größtenteils bei den Hausmeistern aufgewachsen. Die haben sich um mich gekümmert. Okay. Tagsüber, meine Mutter hat in München gearbeitet, Vollzeit. Sie war alleinerziehend. Und durch diesen Wegfall des Hofes habe ich mein Elternhaus verloren, ja, also der Ort, an dem ich lebte. Und auch meine Freizeitfaktoren, weil ich war ziemlich alleine da oben,
ja.
Weil es ins Tal doch irgendwie 40 Minuten Fußmarsch war und mein Lebensmittelpunkt war da oben und meine Mutterfigur, meine Vaterfigur, die beiden Hausmeister, die waren auf einmal nicht mehr da Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich damals.
Okay. Wo seid ihr danach dann hingezogen, beziehungsweise wie ging es dann weiter?
Meine Mutter hat sich dann ein kleines Haus, auch in Tegernsee, aber weiter unten, ja, also relativ in Seenähe gekauft. Und dort bin ich dann auch aufs Gymnasium gegangen. Es war auch die Überlegung, ob wir nach München ziehen. Da habe ich mich mit Händen und Füßen natürlich gewehrt. Ich wollte, okay, auf jeden Fall bei meinen Freunden in Tegernsee bleiben. Genau, und seit diesem Moment traue ich eigentlich diesem Ort, diesem Gefühl, dieser heilen Welt, traue ich hinterher. Und diese Trauer war mitunter auch sehr stark und, okay, sehr einschneidend. Und der Grund, warum ich das heute erzähle, ist, weil das meine Triebfeder war für extrem lange Zeit. Es war meine Triebfeder, durchs Abi zu kommen. Es war meine Triebfeder, zu studieren, Sprachen zu lernen, in meinem ersten Praktikum ehrgeizig zu sein, weil, um die Brücke zu bauen zu meiner Rolle als Unternehmer, ich habe meine Mutter gefragt, was muss ich tun, damit wir den Hof zurückkaufen können? Und meine Mutter hat mich angeschaut wie ein Auto und hat gesagt, ja, das ist sehr schwer. Ja. Und ich sage, aber ich will das unbedingt schaffen. Es ist mein Lebensziel. Es gibt nichts, was ich stärker will in meinem Leben. Sagt sie, ja, also derjenige, der das gekauft hat, war ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer.
Okay.
Und der hat das Geld aufbringen können, um so eine tolle Immobilie zu kaufen. Und dann, das war für mich dann irgendwie so diese völlige Klarheit. Ja gut, dann muss ich erfolgreicher Unternehmer werden.
Also dieser Antrieb, dass du gesagt hast, um irgendwann diesen Hof wieder zurückzukriegen, musst du einfach so erfolgreich werden. Und das hast du von Anfang an mitgenommen. Dürfen wir die Geschichte schon auflösen? Gibt es den Hof wieder? Hast du es geschafft? Oder hast du dich mit dem Gedanken oder mit der Tatsache abfinden können und wohnst jetzt trotzdem wieder irgendwo sehr schön, vielleicht woanders?
Wir wohnen wunderschön am Gärtnerplatz in München, in einer Mietwohnung. Also ich bin noch nicht Großgrundbesitzer, und für mich hat der hat mehr dieser Hof im Speziellen auch gar nicht mehr so die zentrale Bedeutung in meinem Leben, sondern ich habe verstanden, dass der Hof für ein gewisses Gefühl steht, ja, für eine gewisse Geborgenheit, für eine gewisse Harmonie, für eine gewisse heile Welt. Und das ist nach wie vor einer meiner zentralen Ziele in meinem Leben und auch einer der zentralen Gründe, warum ich wieder hier in Bayern bin.
Okay, aber irgendwo auch eine ironische Geschichte dagegen, wo du dich als Kind gewehrt hast, nämlich nach München zu gehen, da bist du jetzt am Gärtnerplatz mitten in der Stadt und hoffe, du findest es schön da.
Genau, absolut. Also für mich ist München die Stadt in der Nähe der Alpen im Allgemeinen und Tegernsee im Speziellen. Und München ist für uns als Familie der Kompromiss zwischen Berlin und Tegernsee, weil es logistisch tatsächlich fast in der Mitte liegt, ja, weil man aus München heraus sehr schnell mit dem Zug in Berlin ist und die Zugverbindung München, Tegernsee, Berlin tatsächlich nicht so gut ist. Und meine Frau ist Berlinerin.
Okay.
Und die jetzt umzutopfen von Berlin-Kreuzberg ins Voralpenland, das ist, glaube ich, zu viel verlangt.
Also rein geografisch gesehen hast du es ja schon relativ weit geschafft. Es fehlen jetzt nicht mehr viele Kilometer. Vielleicht schaffst du es ja irgendwann noch.
Ja, genau. Also wir sind quasi Teilzeit Tegernsee im Moment. Meine Mutter hat nach wie vor das Haus am Tegernsee und okay, dort dürfen wir oft am Wochenende zu Gast sein.
Ja, aber sehr spannende Geschichte auf jeden Fall von dir zu erfahren, wo du deinen Antrieb hergenommen hast, wenn man das so sagen kann. Ja, selber früher oder später einfach ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Okay, also du warst ja dann am Tegernsee auf dem Gymnasium, hast da dein Abitur gemacht und bist danach nach Innsbruck zum Studieren gegangen. Erzähl mal, wieso genau Innsbruck?
Genau, also ich habe in Innsbruck studiert, und zwar Skifahren und Snowboarden maßgeblich im Hauptfach, mhm, und Feiern im Nebenfach. Und genau, nebenbei durfte ich noch ein Diplom der internationalen Wirtschaftswissenschaften mit einpacken. Wie und wo das passiert ist, kannst du mich bitte nicht fragen, keine Ahnung. Gelernt habe ich nichts.
Okay.
Fachlich zumindest kann man wirklich so festhalten, aber sozial habe ich sehr viel gelernt. Also es wird tolle Freunde kennengelernt, gelernt, sich zu organisieren, wer weiß was, wie kommt man an welche Unterlagen, wer kennt welchen Prüfer, wie muss man sich da durchmogeln, dass man da möglichst aufwandfrei durch seine Scheine kommt. Und genau, währenddessen habe ich auch bei Siemens in München gearbeitet, im B2B-Vertrieb zum ersten Mal. Und genau, habe die Zeit sehr genossen, habe tolle Freundschaften knüpfen können.
Also viele Innsbrucker Studenten werden jetzt wahrscheinlich grinsen. Ich kenne ja auch ein paar. Genau, wahrscheinlich genauso läuft es in Innsbruck. Und es würde ich jetzt mal behaupten, für viele einfach der Grund, dahin zu gehen. Und ja, mit Sicherheit auch eine lehrreiche Zeit, auch wenn es jetzt nicht unbedingt rein fachlich in der Uni ist, lernt man, glaube ich, einfach auch viel fürs Leben. Dann gehen wir mal noch auf das Wort Heimat, weil das jetzt schon ein paar Mal gefallen ist. Der Begriff Heimat gibt es ja eigentlich nur in der deutschen Sprache, richtig? Also das ist ja eigentlich ein rein deutsches Wort. Es ist nicht das Zuhause, sondern es ist die Heimat. Ist das für dich sowas, wo du sagst, so genau das ist der Grund, warum du auch wiederum jetzt zurückgegangen bist an den Tegernsee, weil die Heimat, egal ob das jetzt dieses eine Haus oben am Berg oder einfach die Tatsache in Süddeutschland, die Nähe zu den Bergen zu sein, dass das einfach wichtig ist für dich?
Absolut. Also ich glaube, für mich ist Heimat tatsächlich weniger ein Ort als ein Gefühl. Ich habe auch etwas länger dafür gebraucht, das zu kapieren. Aber tatsächlich habe ich dieses Gefühl eben in dieser Region und wenn man in der Natur ist. Und das ist ein Gefühl, aus dem ich enorm viel Kraft schöpfe. Und deswegen ist das Gefühl Heimat für mich ein extrem wichtiges.
Okay, bevor du dann nach Berlin gegangen bist, um eben Otterbird zu gründen, gab es noch eine Station zwischendrin und zwar die Agentur Pascha und Heinz in München, wo du nach deiner Zeit in Innsbruck, wo du ja, wie wir schon gelernt oder gehört haben, viel Sport gemacht hast, dich auch viel mit Sportbrands beschäftigt, kann man das so sagen? Fass vielleicht einmal kurz zusammen, was du da gemacht hast.
Genau, also ganz kurz davor war ich noch ein Jahr lang in Sydney, habe da auch studiert und eine Firma gegründet, die wir dann an einen Radiosender verkauft haben und dann bin ich wieder zurück nach München in dem Fall,
okay,
in eine Sportmarketingagentur in München und habe dort eigentlich angefangen als Praktikant, ja, absolut korrekt, genau, und habe mich sehr gut dann mit dem Agenturchef Reinhard verstanden, der mich glücklicherweise augenblicklich unter seine Fittiche genommen hat und ich habe dann relativ bald den Schreibtisch neben seinem Schreibtisch bekommen und durfte dann mehrere Jahre an seiner Seite Werbekampagnen für Sportfirmen machen. Meistens so Relaunch-Geschichten von Brands wie zum Beispiel Salewa, Autovox, ja, Red Bull und solchen Geschichten.
Okay, das heißt, du hast da in dem Sinne, ja, vielleicht auch aus dem Sportbereich, was du in Innsbruck viel gelernt hast, das direkt da umsetzen können.
Genau, das war damals ja auch absolut meine primäre Leidenschaft, der Sport am Berg. Und dann natürlich eine Agentur zu finden, die nahezu ausschließlich Kunden in dem Bereich hat, mit Dynafit, mit Adidas Eyewear, mit Orthorox und wie sie alle heißen, war natürlich für mich irgendwie total ein Traum. Ja. Also mein Beruf war es dann, auf Fotoshootings zu gehen mit meinem guten Freund Hansi Heckmeier und am Berg zu sein und das meinen Beruf nennen zu dürfen, war natürlich ein absoluter Traum.
Okay, also der Fit hätte nicht besser sein können.
Genau.
Okay, dann gehen wir weiter und zwar kommt eben nach dieser Zeit in München dann der Grund, warum du nach Berlin gegangen bist. Genau, und das führt uns eben zu dem zweiten Ereignis, das du uns mitbringst. Und zwar hat dich Jakob, dein späterer Co-Founder bei Orderbird, gefragt, ob du zusammen mit ihm ein Unternehmen gründen möchtest. Erklär mal.
Jakob war einer meiner Kollegen in der Agentur in München, in dieser Sportmarketingagentur. Wir haben uns dort kennengelernt, wobei er relativ schnell dann nach New York ging, in die Agentur Kastner & Partner, die Red Bull in den USA vertreten hat. Und wir sind aber in Kontakt geblieben. Ich hatte dann auch mehrere Projekte für Adidas in den USA und bin so mit ihm immer in Austausch gewesen. Und nach circa 2,5 Jahren in der Agentur rief er mich an und fragte mich, sag mal, Brennen, was machst du jetzt eigentlich? Bist du in der Agentur? Ich sage, ja, ich bin in der Agentur, aber ich möchte eigentlich was selber machen. Ich möchte ein Unternehmen gründen. Ich möchte was Eigenes machen. Und dann sagt er, das trifft sich gut. Das kannst du nämlich gleich mit mir machen. Und ich habe was. Ich glaube, das taugt dir. Komm vorbei, wir treffen uns. Ich zeig dir das. Und das ist eine super Sache. Und ich glaube, 8 Wochen später bin ich nach Berlin gezogen.
Okay. Und Jakob hatte die Idee für Waterbird oder erklär uns mal noch genauer den Hintergrund.
Sein Sandkastenfreund Bastian hatte die Idee. Der hat früher selber Kassensysteme verkauft, klassische Kassensysteme, war totaler Apple-Fan und bei ihm hat es Klick gemacht und er hat gesagt, okay, wir müssen irgendwie die Kassensystemlandschaft auf die Apple-Geräte bringen. Und der hat es seinem Sandkastenkollegen Jakob erzählt. Die haben gemeinsam das Projekt ausgearbeitet, quasi einen kleinen Plan vor. Und dann haben sie sich überlegt, wen brauchen wir noch? Und dann haben sie sich zwei Leute dazugeholt. Und einer davon war glücklicherweise ich.
Okay. Wer war dann der vierte Mann, um das Ganze noch zu vervollständigen?
Das war der Arthur. Und der Arthur war für die Finanzen zuständig.
Okay. Das heißt, deine Zeit bei Pascha und Heinz in der Agentur war eigentlich genau das, was du machen wolltest. Und du hast aber dann irgendwann gemerkt, okay, es muss weitergehen oder vorwärts gehen. Oder was war der Grund für dich, dass du eben aufgrund des Anrufs von deinem Freund Jakob gesagt hast, okay, ich bin am Start, ich ziehe nach Berlin?
Ja, wie vorhin schon beschrieben, hatte ich diese innere Triebfeder, diesen irrsinnigen Wunsch danach, was Großes zu machen, was selber zu machen, Unternehmer zu sein. Und das ist natürlich in so einer Agentur als Angestellter überhaupt nicht möglich. Und meine Gedanken haben sich die ganze Zeit darum gespinnt, was kann ich machen, wo kenne ich mich gut aus, was kann ich machen mit irgendwie Filmproduktion oder Sportmarketing oder irgendwie so. Und es kam nicht so recht. Und dann kam diese Idee von meinem Freund Jakob eigentlich gerade recht. Ja. Und dann habe ich mir das angehört und habe für mich festgestellt, oh, das kann richtig groß werden. Damit kannst du richtig erfolgreich werden. Und das hat mich total angefixt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, das müssen wir versuchen.
Okay, also dann hat die Größe oder dieses Potenzial, das du da gesehen hast, auf jeden Fall überwiegt im Vergleich zu dem, was du vorhin beschrieben hast, mit deinem guten Kumpel auf Fotoshootings unterwegs zu sein, am Berg unterwegs zu sein, wahrscheinlich mit hübschen Mädels bei Fotoshootings irgendwo am Berg zu stehen. War dann auf einmal gar nicht mehr so interessant.
Genau, also im direkten Vergleich, ich hatte das ja dann auch schon irgendwie gemacht und die Industrie kennengelernt, die Sportindustrie, die ist ja auch sehr speziell. Und mir ist dann klar geworden, was meine Prioritäten sind. Und wenn ich meine Top-Priorität, damals noch top erfolgreich werden, Unternehmer werden, wenn ich das weiter verfolgen will, dann darf ich diese Chance nicht vorüberziehen lassen.
Muss das machen, okay. Ich frage nur deswegen so genau, weil so auf den ersten Blick ist jetzt vielleicht ein, ohne dir jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, aber ein Kassensystem für die Gastro nicht ganz so sexy wie draußen unterwegs zu sein und am Berg zu sein.
Also siehst du genauso? Sehe ich genauso, ja. Also ich meine, ich mache für mein Leben gerne, bin ich gerne im Wasser oder am Berg. Und das ist das, was mir Spaß macht. Ja? Aber ich habe damals die Triebfeder Erfolg eben vor den Spaß gestellt.
Okay, dann gehen wir weiter. Und zwar hast du uns noch ein drittes Ereignis mitgebracht. Und zwar springen wir jetzt ein bisschen in der Zeit. Wir haben ja die Anfangsphase von Orderbird und das ganze Startup-Tum, so wie man sich es eben im Bilderbuch vorstellt, ja schon besprochen. Die dritte Geschichte, die du uns mitgebracht hast, ist die Tatsache, dass deine damalige Freundin, die Theresa, deine heutige Ehefrau, unerwartet schwanger wurde. Das hat ja wahrscheinlich auf einen Schlag ziemlich viel verändert. Patrick, erzähl mal.
Ja, ich teile einfach mal die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar, ich war damals eben junger Unternehmer, solo in Berlin und habe gemacht, was ich noch nie vorher in meinem Leben gemacht habe. Ich saß in einem schicken Restaurant und habe einer sehr attraktiven jungen Frau ungefragt ein Glas Wein kommen lassen. Das habe ich noch nie vorher gemacht, aber ich fand sie total spannend, weil sie ganz viel in ihren Computer reingeschrieben hat und ich wollte unbedingt wissen, was sie da macht. Und dann hat sie mich 100% ignoriert, dann bin ich hin und hab sie gefragt, was sie denn da schreibt und das war der Anfang dieser Geschichte mit Theresa, die heute meine Frau ist. Und wir sind dann ganz eine Weile nicht zusammengekommen, aber irgendwie hat es dann doch gefunkt und dann waren wir noch nicht lang zusammen und dann sind wir überraschend schwanger geworden.
Okay.
Und da fällt dir ganz schön die Kinnlade auf den Tisch, ja, wenn du mit so einer Situation konfrontiert wirst. Und dann starrst du da auf diese Kreuzung, auf die du da gerade mit Mach 9 zu bretterst und musst dir in relativ kurzer Zeit relativ elementare Fragen stellen.
Okay, jetzt muss ich aber schon nochmal genauer fragen. Sie hat dich ignoriert am Anfang, obwohl du ihren Wein bestellt hast, und konntest du deine Vertriebsskills in dem Fall nicht nutzen, dich selber quasi ihr zu verkaufen? Erklär uns das mal genauer, was da schiefgelaufen ist.
Ach so, nein, sie hat mich nur so lange ignoriert, wie sie mich nicht sah. Weil was ich damals noch nicht wusste, sie ist extrem kurzsichtig. Und ich saß am anderen Ende des Raumes und sie wusste nicht, wo es herkommt. Und sie hat auch nicht gesehen, dass ich ihr gewunken hatte. Und deswegen bin ich dann zu ihr hin und habe mich vorgestellt. Und ich glaube, 2 Wochen später war sie dann auf meinem Geburtstag eingeladen und hat dort auch meine Freunde kennengelernt.
Okay, so macht die ganze Geschichte natürlich Sinn. Erzähl mal, nur um das zeitlich einzuordnen, wann war das ungefähr, beziehungsweise wie weit wart ihr damals mit Orderbird?
Das war so nach 3 Jahren Orderbird, das dürfte ja so nach 2, 3 Jahren gewesen sein.
Okay.
Also noch relativ, da war noch alles relativ jung und wild.
Okay, also du sagst, du bist dann mit Mach 9 eben auf diese Kreuzung zugebrettert. Erzähl mal weiter, wo bist du abgebogen? Hast du die Handbremse gefunden? Bist du einfach drüber geschossen oder wie hast du es gemacht?
Ja, da gibt es ja dann links oder rechts. Also du musst dir also die Frage stellen, gehst du da eine Verbindung ein, die bis wahrscheinlich und hoffentlich ans Ende deiner Tage reicht? Ja, also man sagt ja immer so, dass die Entscheidung zu heiraten so das Ding ist, was bis das der Tod euch scheidet.
Ja.
Aber wie du sicherlich weißt, geht ein großer Prozentsatz der Ehen in die Brüche und wird geschieden. Vor allem Kind kann man sich nicht scheiden lassen. Ja. Und du stellst dir also selber die Frage, siehst du dann einen positiven Ausgang dafür, dass du mit dieser Frau und für den Rest deines Lebens verbunden sein wirst, ja. Und das ist das, was man im Business eine High-Risk-High-Return-Strategie nennt.
Okay.
Und wenn man sich eben noch nicht so lange kennt. Und ich habe riesen Glück gehabt, ja. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich habe mich auf mein Bauchgefühl verlassen, weil mein Verstand hat gesagt, nimm die Füße in die Hand und renn.
Ja.
Du bist Unternehmer, du hast keine Zeit für sowas, du kennst die Frau kaum. Aber mein Gefühl hat mir gesagt, mach's. Und so lautete dann auch meine Antwort. Und bei ihr war es genauso. Und ich bin irrsinnig froh, dass das so gekommen ist.
Okay. Wie hat sich das Ganze dann eben auf deine berufliche Tätigkeit ausgewirkt?
Mein Verstand hat damals gedacht, oh, das wird jetzt total Katastrophe, jetzt kannst du nicht mehr Tag und Nacht arbeiten und du wirst sicherlich als Unternehmer irgendwie zurückstecken müssen. Tatsächlich hat es mir geholfen zu priorisieren, tatsächlich bin ich ein besserer Unternehmer geworden.
Okay, also auch schon in der Zeit, du sagst, du hast jetzt nicht das Chaos walten lassen, sondern du hast es in den Griff gekriegt und bist einfach strukturierter geworden dadurch.
Ganz genau. Ja, also ich würde sagen, das hat mir tatsächlich dabei geholfen. Und man muss auch dazu sagen, dass meine Frau damals quasi das Thema Familie nahezu im Alleingang abgedeckt hat.
Okay, dann gehen wir noch weiter. Und zwar habe ich ja vorhin schon gesagt, du bist bei Orderbird ausgestiegen mittlerweile. Erklär uns mal, was dafür der Grund war. Ich habe so ein paar, in meiner Vorbereitung ja schon ein bisschen was gelesen. Mir ist das Wort Heimweh ab und zu mal über den Weg gelaufen. Erzähl uns mal, was da der Grund war, beziehungsweise ob das Thema Heimweh vielleicht ein bisschen damit reinspielt.
Genau, also ich habe ja vorher schon gesagt, ich hatte eine irrsinnige Triebfeder Richtung diesem Hof. Und irgendwann habe ich kapiert, dass der Hof mitunter gar nicht der Hof sein muss, sondern dass er mit diesem Hof ein gewisses Gefühl verbunden ist. Und mir war aber klar, dass ich dieses Gefühl hier in der Region habe und finde. Und immer wenn ich hier bin, dann geht es mir so. Und deswegen hat sich das so ein bisschen umgeleitet, diese Energie in einen Drang nach Hause, ja, in meine Heimat. Und das ist also Faktor 1. Faktor 2 ist, dass in so einer großen Firma mit viel Risikokapital gibst du irgendwann relativ viel deiner Aktien, deiner Anteile ab und es ist nicht mehr das Gründerteam, das die Firma regiert, sondern eben die Investoren. Und einige Investoren waren höchstgradig unprofessionell und haben sich nicht so verhalten, wie ich das von ihnen erwartet hätte. Und ich habe dann für mich auch die Entscheidung getroffen, dass ich das, dass ich in diesem Konstrukt so nicht mehr ewig weiterarbeiten möchte. Und ein dritter Grund war, dass sich ein Zeitfenster einfach final geschlossen hat. Mein Sohn ist 7 Jahre alt geworden und dann heißt das in Deutschland Schulpflicht. Und wir wollten unbedingt noch eine Weltreise machen.
Okay.
Und genau, das wollten wir noch vor der Einschulung machen. Und genau, das haben wir dann auch getan. Ja, also ich habe dann mit meinen Co-Foundern und mit den Investoren ausgemacht, dass ich noch eine gewisse Zeit im Unternehmen bleibe. Und wir sind auch im Guten auseinandergegangen, ohne Streit. Und es war für mich wichtig zu wissen, dass die Firma, wenn ich gehe, gut dasteht und ich nicht eine große Lücke hinterlasse.
Ja.
Und ich habe mir große Mühe gegeben, dass das ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich das geschafft habe. Und dann bin ich wirklich guten Gewissens und voller Energie eben auf in diese Weltreise gestartet. Und die hat in Berlin gestartet und in München geendet.
Okay. Ja, cool. Das heißt, du sagst, es war jetzt nicht nur ein Faktor, der dafür gesorgt hat, dass du eben jetzt wieder zurückgehen wolltest, sondern es war mehrere Umstände, die dann dafür gesorgt haben, dass du gesagt hast, so, okay, jetzt ist es an der Zeit, wieder zurückzugehen.
Genau. Das war ein Gesamtpaket quasi.
Okay. Rückblickend betrachtet, wenn man dich jetzt fragen würde, nochmal Orderbird gründen, sich nochmal den in Anführungszeichen Stress antun oder lieber gleich die Weltreise machen? Wie würdest du dich entscheiden?
Auf jeden Fall nochmal sich den Stress antun, ja. Also das möchte ich nicht missen, ja. Also das Gefühl und diese Erfahrung aus was ganz Kleinem, aus einer Idee, was Großes zu machen, das ist für mich zumindest eine extrem erfüllende Erfahrung. Und die möchte ich auf gar keinen Fall missen. Im Gegenteil, ich überlege mir gerade, ob ich das nochmal mache.
Und die Weltreise kann man ja trotzdem machen.
Das kann man tatsächlich immer machen. Ja, also es ist alles eine Frage des Mindsets. Und natürlich redet man sich ein, dass ganz viel nicht geht. Aber die Tatsache ist, dass wenn du es wirklich willst, dann geht's auch.
Du bist ja genau das beste Beispiel dafür. Du hast es ja genauso gemacht. Wenn man dich jetzt fragt, so ein Tag heute oder generell ein Tag am Berg, ein Tag am See, wie viel ist es jetzt wert für dich? Beziehungsweise, wenn du dir überlegst, die Jahre, in denen du in Berlin gesessen bist und jetzt wieder die Chance hast, eben ja in deiner Heimat am Berg unterwegs zu sein, wie viel ist dir das wert?
Ja, das ist mir ganz viel wert. Also das hatte natürlich auch gewisse finanzielle Konsequenzen für mich, aus dieser Firma auszusteigen. Und die habe ich ganz bewusst getroffen. Und habe mich eben für die Heimat und für die Natur und für dieses Gefühl entschieden und weniger für den finanziellen Reward, den man bekommt, wenn man so einen Vertriebsvorstand-Job macht.
Okay, ja genau, damit hast du im Endeffekt ja eh schon meine bisschen unvollständige Frage beantwortet. Klar, die Zeit, die du am Berg verbringst, kannst du natürlich jetzt nicht in irgendeiner Firma sitzen und dir jetzt mal salopp gesagt, den Arsch aufreißen und die Kohle nach Hause bringen. Generell das Thema Freizeit, Sport ist dir ja auch sehr wichtig, oder so wie ich das mitgekriegt habe.
Ja, absolut. Also nach 10 Jahren Vollgas, irgendwie Unternehmertum und einer großen Mannschaft habe ich jetzt das unendliche Glück, eben mein Wissen weitergeben zu dürfen und habe das große Glück, als Freelancer Unternehmensberater meine Zeit weitestgehend frei einteilen zu können. Mein Kalender ist sehr flexibel geworden und das erlaubt mir, die ein oder andere Skitour oder den einen oder anderen Ausflug in den Biergarten oder in den Eisbach. Und das weiß ich natürlich, dass das ein irrsinniges Privileg ist, aber ich möchte hoffen, dass ich mir das eben auch durch die vergangenen 15 Jahre Marketing und Vertrieb quasi verdient habe.
Genau, ich wollte gerade sagen, dass das mit Sicherheit und ich hoffe, dass du die Zeit eben genießen kannst und offensichtlich kannst du es ja auch einschätzen und wertschätzen, dass du jetzt wieder eben mehr Zeit dafür hast.
Absolut, ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich das gerade alles irgendwie so auf die Reihe kriege.
Okay, dann gehen wir mal noch weiter und zwar hast auch du uns, wie alle unsere Gäste, 3 Geschichten mitgebracht. 2 davon stimmen und 1 Geschichte davon ist gelogen. Patrick, du fängst jetzt einfach mal an, erzählst mir die 3 Geschichten und du hast mir schon erzählt, du hast ein bisschen was vorbereitet. Es sind Zeitungsüberschriften. Was steht denn da so in der Zeitung über dich?
Also ich habe dir heute drei Titelseiten des Lokalteils der Zeitung mitgebracht.
Titelseite gleich, okay. Okay, ich bin gespannt.
Mit kleinen Artikeln, ja. Und eine war gar keine Titelseite.
Okay, ich versuche rauszufinden, welche.
Also,
schieß los.
Headline Nummer 1. Nach Hafenfest. Chinesische Dschunke spurlos verschwunden. Am Sonntagmorgen, als die große Bodden-Klassik-Regatta starten sollte, staunte der Besitzer der alten, dreimastigen chinesischen Dschunke. Nicht schlecht. Sein Boot war spurlos verschwunden. Die Polizei fand es am gleichen Mittag dilettantisch vertaut am 60 Kilometer entfernten gegenüberliegenden Ufer des Bodden. Schlagzeile Nummer 2. Gleitschirmflieger im Tegernsee gestürzt? Großeinsatz der Wasserpolizei und Wasserwacht. Als am frühen Morgen des vergangenen Samstags das Telefon der Polizeidienststelle Bad Wiessee klingelte, musste der diensthabende Beamte direkt nochmal nachfragen. Die aufgeregte Seniorin aus Bad Wiessee beschrieb einen hilflos im Tegernsee treibenden Gleitschirmflieger. Erst als die Wasserwacht beim vermeintlichen Opfer mitten im Tegernsee ankam, wurde klar, dass Absicht dahinter steckte. Ein junger Tegernseher versuchte sich mit dem zum Sonnenaufgang typischen Südwind bei einem neuartigen Sport namens Kitesurfing. Dabei lenkt man einen großen Lenkdrachen und lässt sich mit einem Surfboard dahinter herziehen. Herr Meyer von der Polizei Bad Wiessee vereinbarte mit dem jungen Sportler, dass er in Zukunft telefonisch Bescheid geben sollte, bevor er ins Wasser bzw. in die Luft ging. Schlagzeile Nummer 3. Carlsson vom Dach. Großeinsatz der Bergwachten Rotter, Egern und Schliersee. Am ersten Tag des Jahres war die Bergwacht direkt mit einem Einsatz gefordert. Ein junger Mann musste vom Baumgarten gerettet werden, der von einem Dach einer Hütte gestürzt war. Der Helikopter in München konnte nicht starten wegen Nebel, der in Österreich war mit einem Waldbrand beschäftigt. So mussten ca. 25 Männer und Frauen der Bergwacht den 32-Jährigen von der Baumgartenschneid in einer Rettungsaktion, die ca. 4 Stunden dauerte, ins Tal befördern.
Okay, ich muss lachen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle drei Geschichten den jungen Mann, den die Zeitung da immer beschrieben hat, wahrscheinlich du bist. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass vielleicht die eine oder andere Geschichte auch was mit Alkoholkonsum zu tun hat. Kann das vielleicht sein oder war das alles rein ganz, ganz nüchtern? Also so am ersten Carlsson vom Dach zum Beispiel, die letzte Geschichte, erster Tag des Jahres, so nach Silvester, könnte man vielleicht schon drauf schließen.
Na, das kann ich mir nicht vorstellen.
Kannst du dir nicht vorstellen. Okay, aber darum geht es ja auch überhaupt gar nicht. Ich bin jetzt wiederum dran zu erraten, was stimmt und was gelogen ist. Also mir kommen zwei Sachen ein bisschen spanisch vor. Gut, das mit dem Kitesurfen finde ich ziemlich lustig, weil das die alte Dame, das ist wahrscheinlich schon ja ein paar Jahre her, oder?
Das ist, so leicht lasse ich mich nicht ins Boxhorn jagen.
Okay, also da, okay, ich hab's zumindest probiert. Also das ist so, wäre so ein leichter Verdacht, weil es muss ja ein bisschen her sein. Ich gehe mal davon aus, dass mittlerweile den Damen am Tegernsee bekannt ist, dass es Kitesurfen da gibt oder darf man überhaupt Kitesurfen am Tegernsee. Das wäre so eine Vermutung. Die Geschichte mit diesen 60, dass die Dschunke am Bodden, welcher Bodden war denn? Wo war denn das überhaupt?
Bodden ist ein Bereich der Ostsee.
Okay.
Das ist also so eine Art See in der Ostsee.
Ja, okay. Also das ist quasi, okay. Mhm. 60 Kilometer in einer Nacht finde ich ganz schön weit, aber gut, vielleicht hatte ja schließlich drei Masten, war ja bestimmt flott, das Boot. Das wäre auch so eine Vermutung. Carlsson vom Dach am ersten Tag des Jahres, ein Waldbrand in Österreich, das kommt mir auch irgendwie ein bisschen spanisch vor, mitten im Winter, wenn du sagst, es hatte Nebel und der Hubschrauber konnte nicht starten. Also irgendwie finde ich die alle so ein bisschen komisch, die Geschichten, weil so die eine oder andere Kleinigkeit nicht ganz stimmen könnte. Egal, du wirst es uns gleich aufklären und ich muss mich festlegen. Ich sage, die Geschichte Carlsson vom Dach stimmt nicht, weil du vielleicht einfach nur die Tatsache daran nicht stimmt, dass es dass der Hubschrauber nicht starten konnte am ersten wegen Waldbrand.
Ja, da liegst du daneben. Also schade. Der einzige Fehler tatsächlich an den drei Geschichten ist, dass die Geschichte vom Kitesurfen nicht in der Zeitung stand. Aber tatsächlich sind alle drei Geschichten so passiert. Also
okay.
Genau. Ein Hafenfest an der Ostsee endete mal mit einem kleinen Segelausflug. Mhm. Ich war einer der ersten Kitesurfer überhaupt damals am Tegernsee und auch in Deutschland. Und da war das wirklich noch extrem neu und ich habe mich extrem blöd angestellt. Okay. Und
die alte Dame war verwirrt und dachte,
die alte Dame hatte wirklich Angst. Und dann sind da wirklich zwei Boote über den Tegernsee geschossen im Morgengrauen. Und ich dachte, ich kriege jetzt richtig Ärger. Und habe auch Ärger bekommen. Also die fanden es überhaupt nicht lustig, weil die halt ausrücken mussten und sagen, was machst du da? Und ich so, ja, ich versuche Kitesurfen. Ich trieb halt einfach so vor mich hin. Und es hat überhaupt nicht nach irgendwas ausgeschaut. Und dann musste ich tatsächlich mit denen vereinbaren, dass ich die telefonisch benachrichtige, bevor ich rausgehe, dass die nicht wieder ausrücken.
Wie ist das heutzutage? Musst du sie immer noch anrufen?
Nein, mittlerweile. Also A, mache ich das nur noch ganz selten und B, sind es mittlerweile so viele da am Tegernsee bei Südwind, dass die das mittlerweile wissen. Und der Helikopter konnte tatsächlich nicht starten, weil es am 1.1. vor ein paar Jahren in Österreich einen Waldbrand hatte. Ich meine, wie unwahrscheinlich ist das, ja? Und dann mussten die mich tatsächlich da irgendwie runtertragen, weil ich mir am Rücken wehgetan hatte.
Okay, ja, also drei super Geschichten und ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich dir auf den Leim gegangen bin. Das war ja ein bisschen doch durchaus schwierig. Okay, ja, sehr witzig, finde ich. Die Zeitungsartikel beziehungsweise die zwei Zeitungsartikel, vielleicht kriegen wir die irgendwann ja mal noch zu Gesicht. Dann haben wir noch eine weitere Geschichte und beziehungsweise eine weitere Sache bei uns im Programm. Wir fragen unsere Gäste immer, wer sie gerne oder wer sie sein würden, wenn sie für einen Tag eine andere x-beliebige Person sein dürften. Wer wäre das bei dir, Patrick?
Ich wäre gerne der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, weil ich glaube, es gibt wenig Leute, die es in der Hand hätten, die großen Entscheidungen unserer Generation zu treffen, was den Klimawandel anbelangt, was Massentierhaltung anbelangt. Und ich glaube, es braucht jetzt eine der ganz, ganz großen Nationen wie Indien, China, USA, aber eben auch Europa, die jetzt harte Entscheidungen treffen müssen. Und ich verstehe nicht, wie die da oben hocken können und das nicht tun können. Und das stört mich ganz gehörig. Und deswegen würde ich Ihnen diese wichtige Aufgabe gerne abnehmen an meinem Tag als Präsident.
Okay. Würdest du Ihnen gerne... Oder bist du generell, andersrum gefragt, bist du generell politisch aktiv oder ist es jetzt einfach so, dass du sagst, du kannst es nicht verstehen und es wäre dir einfach ein Anliegen, dass da was vorwärts geht?
Ja, du triffst da einen ganz wunden Punkt. Ja? Also ich bin tatsächlich nicht politisch aktiv und ich beginne mich selber dafür immer mehr zu verurteilen, weil ich frage mich in letzter Zeit sehr oft, für was ich meine Zeit und meine Energie und meine Erfahrung, mein Talent und irgendwie so einsetzen möchte. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass es nicht irgendwie das nächste Kassensystem sein wird, sondern ich bin tatsächlich gerade auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Und tatsächlich glaube ich, bin ich im Speziellen, glaube ich, jetzt nicht für die Politik geeignet. Aber ich stelle mir schon die Frage, wie ich meine Energie in irgendwas channeln kann, wo ich einen Unterschied machen kann.
Ich wollte gerade, das wäre meine nächste Frage gewesen, reicht die innere Antriebskraft, von der wir vorhin geredet haben, um das Amt des amerikanischen Präsidenten vielleicht mal zu bekleiden oder sich dafür ins Spiel zu bringen? Oder fangen wir vielleicht ein bisschen tiefer an in kleineren politischeren Aufgaben? Wer weiß.
Ja, also wer weiß, ja. Also vielleicht werde ich mal irgendwann Bürgermeister von Tegernsee oder so.
Genau sowas wäre mir jetzt spontan eingefallen.
Nein, aber tatsächlich glaube ich, dass mein Platz nicht in der Politik liegt, aber ich glaube, dass ich trotzdem etwas in die Richtung machen möchte und meine Energie eben für was nutzen möchte, wo ich, wenn ich mal irgendwann alt bin, darauf zurückschaue und sage, okay, da hast du was Sinnvolles gemacht.
Okay, und deswegen für einen Tag mal Präsident zu sein, um da mal was zu bewegen, würde schon helfen.
Ich würde es hoffen.
Okay. Ja, super. Patrick, Dann sind wir im Endeffekt auch schon leider, muss ich sagen, angekommen am Ende unseres Gesprächs. Ich fand es sehr spannend, mit dir über ja, viele verschiedene Themen zu sprechen und ich finde es auch super spannend, deine Einstellung so zur Work-Life-Balance und wie du das Ganze jetzt mit ein bisschen Abstand auch im Nachhinein betrachtest, eben eine ja doch durchaus stressige Zeit als ja, Mitgründer eines Startups, immer 24/7 zu arbeiten und eben für eine Sache zu brennen und Vollgas zu geben, aber irgendwann dann auch wieder ja, loslassen zu können und beruflich ein bisschen zurückzuschrauben, um eben wieder mehr Zeit für sein privates Leben zu haben. Ich glaube, da können ja viele einiges auch lernen von dir. Und genau, im Endeffekt bleibt mir jetzt auch nicht mehr viel anderes übrig, als mich bei dir für das super Gespräch zu bedanken. Und genau, Patrick.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat großen Spaß gemacht und vielen Dank.
Super, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.